Mein Name ist Jona, Sohn des Amittai. Ja, schmunzeln Sie nur. Jona, da denkt doch jeder gleich an einen Walfisch. Damit muss ich mich wohl abfinden, dass, solange es Menschen auf der Erde gibt, mein Name mit diesem großen Meeresbewohner in Verbindung gebracht wird. Viel lieber wäre ich als vollmächtiger Prophet in die Geschichte eingegangen. Viel lieber hätte ich es gehabt, dass die Nachwelt sozusagen innerlich den Hut zieht und vor Ehrfurcht erschauert, wenn sie meinen Namen hört. Aber damit ist es ja nun nichts. Ich bin nun mal nicht als Held in die Geschichtsschreibung aufgenommen, als Held, der Ungeheuer bezwang, sondern als ein Feigling, der vom Ungeheuer verschlungen wurde. Der zudem noch ungehorsam war, der floh anstatt. Aber ich will nicht vorgreifen. Bilden Sie sich selbst ein Urteil, wenn Sie meine Geschichte gehört haben. Nur das wollte ich noch gesagt haben. Es muss wohl so sein, dass man nicht beides sein kann. Seine Bequemlichkeit pflegen, seiner Angst nachgeben, seine Wunschvorstellung verwirklichen und dann aber auch Großes leisten. Ein Gotteskämpfer sein, der Geschichte macht und von der Nachwelt geehrt wird. Ich hatte mich für das Erstere entschieden und so wird, wo mein Name immer mit einem kleinen Schmunzeln gehört werden. Jona, das wird immer der ein bisschen verunglückte Gottesheld sein. Sozusagen eine komödiantische Gestalt inmitten der 12 Kleinen, der 3 Großen und einer Vielzahl namentlich ungenannter Propheten. Aber ich bin gar nicht traurig, wenn das so ist. Wenn auf mich kein Glanz fällt, dann fällt er vielleicht umso mehr auf Gott. Und darüber wäre ich glücklich. Zu rühmen ist nämlich nicht der ungehorsame Feigling Jona, sondern sein Herr, der trotz des Versagens seines Prophetens mit ihm und zu seinem Ziel kommt. Ja, mit ihm und sogar durch ihn. Erst musste er mich zurechtbringen, dieser heilige und liebende Gott, und dann durch mich die anderen. Ich weiß nicht, ob Sie Eckhart zu Nieden kennen, aber der hat in seinem Lebensbild über Jona das verfasst und ich fand es einfach genial. Ich mag diesen Autor sehr. Er ist bekannt durch 30 Jahre Rundfunkarbeit beim Evangeliumsrundfunk und hat in den Jahren wirklich Bleibendes geschaffen. Leider ist das Buch Mein Name ist ... mit einem Dutzend Lebensbildern nach der 4. Auflage nicht neu aufgelegt worden. Es ist es aber durchaus wert. Es liest sich, selbst für Bibelkenner, sehr interessant. Es macht Spaß, es zu lesen und gerade für die Bibelkenner ist es faszinierend, was so in manchem Nebensatz an Fachwissen drinsteht, wo er wirklich intensiv recherchiert hat und versucht hat, Kultur und Geschichte in ein paar Zeilen mit einzuflechten. Da es das Buch nicht mehr gibt, könnt ihr es auf der benannten Internetseite herunterladen. Ich habe es dort als PDF-Datei hinterlegt. Und dort gibt es auch einen Link, wo Eckhart zu Nieden diesen Text selbst spricht, also die uralte Rundfunksendung, 79 ausgestrahlt. Auch die kann man sich dort herunterladen. Es stimmt, beim Buch Jona denken wir zwangsläufig an den großen Fisch. Wenn das Buch Jona ein Film wäre und wir uns den Abspann ganz am Ende des Filmes noch angucken würden, dann würde der Fisch auf der Besetzungsliste unter Komparsen, Statisten, unwichtige Nebenrollen erscheinen. Denn tatsächlich ist dieser große Fisch genauso wichtig wie der kleine Wurm in Kapitel 4. Erinnern Sie sich, da war ein Wurm mit dem Rizinus. Genauso wichtig ist unser großer Fisch. Das Buch Jona handelt nicht von diesem großen Fisch, sondern es handelt vom großen Charakter Gottes. Wenn wir das Buch Jona lesen, ist das interessant, was wir links sehen, aber wir sollten eigentlich an ganz andere Dinge denken. Gottes Wesen wird in dem Buch Jona beschrieben. Und wir können heute gerade mal einen Teil von Kapitel 1 miteinander behandeln. Kapitel 2, 3 und 4 offenbaren noch weiteres über diesen großen Schöpfer. Das Buch in der Gesamtheit offenbart uns etwas von Gottes brennender Heiligkeit. Es lehrt uns über die machtvolle und detaillierte Gestaltung des täglichen Lebens von Ereignissen durch Gott. Und das nennen wir die Souveränität Gottes. Und es zeigt uns auch etwas über seine zärtliche Gnade, die er Menschen erweist. Heiligkeit, Souveränität und Gnade, das sind keine theologischen Fachbegriffe, die in dem Buch Jona wie in einem Fachwörterbuch erläutert werden, sondern wir lesen den Text und diese Dinge scheinen hindurch. Dinge entwickeln sich und wenn wir ein bisschen darauf achten, was erfahre ich über Gott aus diesem Text, dann wird das Buch noch spannender, als es schon ist, wenn man nur an solche Geschichten wie Wale denkt oder Fische. Das Buch wird unter anderem wegen der Geschichte rund um diesen großen Fisch von manch einem allerdings als Mythos abgetan. Es wird als Allegorie bezeichnet, also als ein Bild für eine etwas verborgene Botschaft. Aber dieses Buch beschreibt exakt, wie die Dinge sich ereignet haben. Reale Assyrer lebten und regierten in einer realen Stadt Ninive, ihrer Hauptstadt, vor deren Erbauung schon Mose ganz am Anfang von dem Buch 1. Mose Genesis berichtet hat. Ein realer Prophet Israels floh in einen realen Hafen, kaufte sich ein reales Schiffsticket, setzte sich in den Bauch eines realen Schiffes. Reale Seefahrer bekamen es wegen eines realen Sturmes mit einem absolut realen Angstpaket zu tun. Der reale Kapitän warf den realen Gottesflüchtling in ein reales Meer und ein realer Fisch schluckte ihn auf, nahm ihn irgendwie auf und nach einer gewissen Zeit wurde er ganz real unsanft an Land gespuckt. Diese Ereignisse, und sie setzen sich fort, und diese Ereignisse sind so real gewesen damals, historische Ereignisse, dass niemand geringerer als der Herr Jesus Christus selbst darauf Bezug nimmt. In Matthäus 12, Vers 38 fortfolgende heißt es, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ein abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus sagt, das ist real. Wir wissen, was mit den 3 Tagen gemeint ist. Das Verbleiben von Jesus Christus in diesem Grab als Verstorbener, kurz vor seiner Auferstehung. Und Jesus bringt sein reales Auferstehen in Verbindung mit ganz realen Geschehnissen aus dem Buch Jona. Die Ereignisse um die Rettung Jonas durch diesen Fisch sind faszinierend. Sie sind so faszinierend, dass der Unglaube sagt, unmöglich, naturwissenschaftlich nicht haltbar. Es gibt zwar so ein paar Geschichten mittlerweile, dass doch Menschen im Bauch eines Fisches eine gewisse Zeit überlebt haben, aber so diese 3 Tage hintereinander, das hat man noch nicht herausgefunden und der Unglaube tut es ab und sagt, kann nicht sein. Aber ist es nicht die herausragende Eigenschaft eines Wunders, dass es unerklärlich ist, dass es wissenschaftlich nicht nachmachbar ist? Normalerweise regiert Gott in dieser Welt durch festgelegte Regeln. Beispiel, ein Apfel, jeder der einen Apfelbaum hat, weiß, der Apfel fällt nach unten. Keiner von ihnen ist hier sonntags vorne gewesen und hat gesagt, meine Äpfel fliegen immer in den Himmel. Das Gesetz der Schwerkraft gilt und so regiert Gott die Welt. Aber Gott hat diese Welt nicht wie ein Uhrwerk irgendwann mal aufgezogen und danach die Welt sich selbst überlassen, sondern er regiert weiterhin. Einerseits durch die von ihm gesetzten Regeln, aber andererseits greift er auch mal ein und macht Dinge anders, als das normal ist. Wer vom Funkturm springt, wird eine sehr unsanfte Landung erfahren. Aber Gott kann in seiner Güte durchaus auch die von ihm erlassenen Gesetze aufheben. Eine Sonne, die nach dem Gebet des Propheten einige Tage lang nicht untergeht. Ein Tunnel durch ein Meer, dessen Seitenwände aus Wasser nicht einstürzen, bevor nicht der letzte Hebräer seinen Fuß am anderen Ende auf das Ufer gesetzt hat. Ein Begrabener, der nach Tagen wieder aufersteht und in die Arme seiner überglücklichen Schwestern fällt. Ein Blindgeborener, der zur Verherrlichung Gottes geheilt wird und dann zum Gegenstand religiöser Auseinandersetzungen wird. Solche Vorkommnisse nennt man zu Recht Wunder. Wir Menschen sind durch die Gesetze, die Gott dieser Welt auferlegt hat, gebunden, aber Gott ist es doch nicht. Wenn manch ein kluger Kopf sagt, das kann alles nicht gewesen sein, was in diesem Buch steht. Nee, seid vorsichtig, schließt euch dem nicht an. Gott steht über seinen eigenen Regeln. Es gibt noch einen zweiten Text im Neuen Testament, wo der Herr Jesus Christus Bezug nimmt auf diese historische Person Jona. In Lukas 11, Vers 32 sagt er, im Gericht werden auch die Männer von Ninive auftreten und diese Generation schuldig sprechen. Denn sie haben ihre Einstellung auf Jonas Predigt hin geändert und hier steht einer, der mehr bedeutet als Jona. Für unseren Herrn Jesus Christus ist Jona eine absolut historische Figur. Wer möchte, kann gerne mitlesen. Ich würde jetzt gerne den Text aus dem Buch Jona, aus dem Kapitel 1, lesen. Was ist hier bevorzugt, Luther oder Elberfelder? Oder
aber es gibt Luther im Allgemeinen.
Im Luther im Allgemeinen. Dann lese ich nach Luther vor und nicht nach Elberfelder. Für die, die mitlesen, dann ist es nicht ganz so verwirrend. Eine kleine Textänderung möchte ich gerne machen. Und zwar steht ja in den Bibeln das Wort Herr manchmal etwas anders geschrieben, in Großbuchstaben. Das liegt darin, dass da im Hebräischen eigentlich eine Buchstabenkombination steht, die für den Namen Gottes steht. Yahweh. Früher dachte man, das spricht man Jehova aus. Neuere Forschung, also neu sind es dann auch nicht mehr, aber seit ein paar Jahrzehnten wissen wir, dass der Name unseres Gottes nicht Allah ist, sondern Yahweh. Und ich werde dieses immer dann, wenn dieses Großbuchstaben Herr im Text vorkommt, einfach Yahweh lesen, weil es an einer Stelle, auch wenn ich heute nicht darauf eingehen kann, sehr interessant ist. Und das Wort, also Jona 1, wenn ihr es sucht, sucht einfach das Buch Obadja und dann zurückblättern. Es ist hinten in den kleinen Propheten versteckt. Und das Wort Yahwehs erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor meinem Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht Yahwehs weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht Yahwehs.
Von wo er versucht wegzufliehen, der Pfeil geht interessanterweise nach oben, aber eigentlich möchte er, vielleicht auf die Seite des Kreuzes, nämlich nach Spanien reisen. Tarsis ist höchstwahrscheinlich in Spanien. Es gibt auch ein paar sagen, die sind Großbritannien, aber die meisten sagen in Spanien. Das heißt, obwohl er eigentlich von hier nach Ninive sollte, und durch die Wüste läuft keiner gerne, also geht man hier oben lang, hat er gesagt, 180 Grad. Da, das ist das, was wir gerade gelesen haben.
Aber Yahweh schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses große Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Er sprach, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Yahweh, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht Yahwehs floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird euch das Meer in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht. Denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu Yahweh und sprachen, ach Yahweh, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Yahweh, hast getan, was dir wohlgefiel. Interessant, dass die Heiden jetzt Yahweh anbeten. Die hatten eigentlich ihre eigenen Götter. Aber hier deutlich Yahweh, nicht irgendein Gott, dieser Gott. Und daraufhin nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf mit seinen Hüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor Yahweh und brachten Yahweh ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Vers 3 sagt klipp und klar, Jona flieht vor dem Angesicht Gottes. Darf ich da kurz mal ein großes Fragezeichen in den Raum reinstellen? Was ist denn das für ein ulkiges Unterfangen? Warum ist er geflohen? Fangen wir damit an. Die Assyrer, das wird Jona gewusst haben, definitiv gewusst haben, waren ein absolut brutales Volk. Sie waren einzigartig grausam. Ihre Armeen haben zerstört und geplündert, und das macht jeder Kriegsherr. Sie haben ihre Gegner aber begraben oder gehäutet, und zwar bei lebendigem Leibe. Ihr müsst euch das Bild nicht genauer angucken, aber genau das wird hier gerade visualisiert, auf dieser antiken Tafel, die gefunden wurde. Dieses Häuten bei lebendigem Leiden. Oder sie stachen die Menschen an scharfen Stangen auf und ließen sie in der Sonne verbrennen. Oder sie schnitten ihnen Ohren und Zungen heraus. Natürlich auch bei lebendigem Leiden. Das war der Gegner, von dem die Rede war. Floh Jona deswegen, weil er Angst hatte vor diesen Nineviten oder diesen Assyrern? Eckhart zu Nieden, den ich vorhin schon mal zitierte, möchte ich gerne noch ein weiteres Mal zitieren. Er legt Gedanken in den Mund des Propheten, das ist eine Spekulation, aber ich denke eine sehr realistische. Umso härter traf es mich, spricht Jona, als Gott mir eines Tages den Befehl gab, nach Ninive zu gehen. Ich dachte erst, ich hätte mich verhört. Nach Ninive? Ausgerechnet in die Hauptstadt der Assyrer, dieser mordgierigen Heiden? Das durfte doch nicht wahr sein. Erst 3 Jahre war es her, dass die Assyrer unser Land militärisch bedroht hatten, unter Ahab und unter Jehu. Es waren Feinde des Gottesvolkes. Da gab es nichts zu deuteln und nichts zu beschönigen. Ich hoffte, ich hätte mich verhört. Aber nein, der Befehl war klar und unmissverständlich. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive, predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich. Ihre Bosheit. Natürlich waren die Nineviten boshafte Leute. Warum vernichtete Gott sie denn nicht gleich? Warum sollte ich ihnen das Gericht unnötigerweise vorher ankündigen? Das war doch überflüssig und zudem gefährlich. Es gab nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie taten Buße, was allerdings sehr unwahrscheinlich war. Dann würde Gott sich am Ende vermutlich erbarmen und sie verschonen. Stellen Sie sich mal vor, dieses abgöttische Volk, dieses militaristische Volk vor dem gerechten Gericht verschonen, nur weil sie sich plötzlich anders besinnen? Das durfte doch niemals sein. Oder aber sie änderten ihr Leben nicht und das Gericht kam. Was nützte dann noch meine Predigt? Nein, dieser Auftrag Gottes war doch absolut sinnlos und außerdem lebensgefährlich. Sowas kann Gott mit mir nicht machen. Mit mir nicht. Soll er sich einen anderen suchen? Was gingen mich überhaupt die Heiden an? Der Auftrag war lebensgefährlich, definitiv. Jona, das erfahren wir aus einem anderen Teil der Bibel, aus dem 2. Königebuch, hatte bisher einen wunderbaren Prophetendienst. Er war kein Anfänger, der hier das erste Mal berufen wurde. Der Mann war schon jahrelang im Dienst gewesen, aber er hatte die Zuckerseite des Prophetendienstes bekommen. Er durfte nämlich, im Gegensatz zu seinen zeitgenössischen Kollegen, gute Botschaft verkünden. Obwohl der König, der gerade herrschte, gottlos war und ein Götzendiener, und obwohl er das Volk zu eben diesem Götzendienst verführte, hat Gott diesem Volk nochmal etwas Gutes geben wollen und unser Jona war derjenige, der das verbünden durfte. Zuckerseite. Jetzt heißt es plötzlich, geh nach Ninive. Zu denen dann. Damit wir uns das heute ein bisschen vorstellen können, stellen Sie sich vor, einer von Ihnen würde heute Nacht oder heute Abend im Gebet einen Auftrag bekommen. Gehe nach Afghanistan und predige den Taliban. Sage ihnen, dass der Gott, dem Sie, für den Sie kriegen und morden und sterben, dass der schlapp ist, dass er schwach ist, dass er nicht stark ist, sondern dass Jahwe, der gerechte Gott, es in sie richten wird. Das so ungefähr ist die Botschaft, die der Jona hier bekommt. Flieht Jona aus Angst? Das ist meine große Frage, die im Raum steht. Als die Seefahrer ihn hinterfragen, was hast du da gemacht, wieso kommen wir in diese ganzen Schwierigkeiten, da sucht er keine Rechtfertigungen. Kein Wort kommt von der Bosartigkeit dieser Assyrer über seine Lippen. Im Gegenteil, er sucht gar keine Rechtfertigung. Es ist am Ende nämlich auch völlig egal, ob er Angst hatte oder nicht. Es ist auch egal, ob andere verstehen, dass er Angst hatte. Die Frage ist er Gott gehorsam oder nicht? Das Interessante ist, er sagt den Seefahrern was. Sie fragen ihn und er antwortet. Aber das, was er antwortet, löst bei den heidnischen Seefahrern, das waren vermutlich Phönizier, die damalige große Macht, die Schiffe gut bauen konnte, bei denen löst das, was er sagt, völliges Unverständnis aus. Was sagt er? Verse 9 und 10. Jonas sagt ihnen nämlich, dass er dem Gott diene, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat und dass er vor eben diesem Gott flieht. Eigentlich hätte er bei diesem Satz vor Scham in die Decksplanken versinken müssen. Und die Seefahrer haben das verstanden. Wie kann man denn von dem Gott übers Meer fliehen, von dem man weiß, dass er eben dieses Meer gemacht hat? Wie kann man sich denn vor diesem Gott im fernen Westen verstecken wollen, von dem man glaubt, dass er der Herr über alle Enden der Erde ist? Das Einzige, was Jona fürchtet, ist Jahwe. Das steht in Vers 9. Ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Wenn Furcht aber nicht der Grund ist, warum er geflohen ist, warum flieht bitte dieser Gottesfürchtige eben vor diesem Gott? Kann man eigentlich vor Gott fliehen? Ich meinte vorhin, was ist denn das für ein ulkiges Unterfangen? Vor Gott fliehen, kann man das denn? Gibt es einen Ort, wo Gott einen Menschen nicht findet? Ein Ort, wo wir tun und machen können und Gott es nicht mitbekommt? Der König David hat 200 Jahre, ungefähr 200 Jahre vorher diesen Text verfasst. Und ich denke, wir kennen ihn alle. Psalm 139, Verse 7 bis 12. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Ich bin sicher, dass der altgediente Jona diesen Text kannte. Und selbst wenn er diesen Text nicht kannte, wusste er, dass Gott allgegenwärtig ist. Das ist dieses Codewort, was wir in der Theologie benutzen, um einen komplizierten Sachverhalt in ein Wort zu pressen. Gott ist überall. Er wusste es, aber offensichtlich kann so ein rein theoretisches Wissen auch in Vergessenheit geraten, kann keinen Einfluss auf unser Leben haben. Wir wissen, Gott ist überall, und doch fühlen wir uns so, als ob er nicht da wäre. Und wir nehmen es entsprechend. Das kann manchmal was mit Angst zu tun haben, mit Feigheit oder auch mit Sinn. Was unser Freund hier tut, diese Flucht vor Gott, ist eigentlich eine Flucht vor der Erfüllung eines Auftrages. Es gab einen ganz klaren Auftrag und den wollte er nicht erfüllen. Offener Ungehorsam. Deutlicher und krasser geht es nicht. Was macht er stattdessen? Er geht schlafen. Unser Prophet geht schlafen. Es ist interessant, dass das Wort für schlafen, was dort benutzt wird, der Kapitän geht ja runter und er schläft, und da wird ein Wort verwendet, und das Wort für schlafen ist genau das gleiche Wort, was schon am Anfang der Bibel vorkommt, als Adam schläft. Wir kennen nur eine Situation, wo Adam schläft, als es Eva noch nicht gibt. Und als Gott einen tiefen Schlaf über Adam kommen lässt, eine sogenannte chirurgische Anästhesie, weil er will nämlich diese Rippe entnehmen aus Adam und daraus die Frau formen. Und dieser tiefe Schlaf ist genau der tiefe Schlaf, den unser Jona hier erfährt. Er flieht vor Gott, das Meer tobt, und dieser Mann hat einen tiefen Schlaf, als wenn er eins mit der Keule über den Kopf bekommen hätte. Manch ein Gläubiger, der die Distanz zu Gott wählt, der Gott nicht gehorcht, kann gerade deswegen nicht schlafen. Er wälzt sich im Bett, wacht auf, schweißgebadet vielleicht, weil sein Gewissen, das über Jahre durch das Bibellesen und das Gebet geschärft wurde, weil das einfach Alarm ruft und sagt, nein, du bist auf dem falschen Weg. Tarsus ist die falsche Richtung. Wir Menschen haben eine Vielzahl, ein Potpourri an Möglichkeiten, wie wir dieses lärmende Gewissen übertönen können. Fernseher an, Musik anhören. Junge Leute knallen sich stundenlang Computerspiele in die Augen, in die Ohren. Es gibt verschiedenste Methoden. Hauptsache, nicht an Gott denken. Ein Mensch, der vor Gott flieht, schüttet sich mit Aktionen voll, damit er nicht an Gott denken muss. Und das ist die wahre Flucht vor Gott. Er hat es auch geografisch probiert, indem er sich in Schutz nimmt. Aber wir bleiben am gleichen Wohnort und fliehen trotzdem häufig vor Gott. Indem wir einfach gar keinen Gedanken an Gott verschwenden wollen, so beschäftigt sind und versuchen, irgendwie auf das Reden Gottes nicht mehr einzugehen. Dabei wäre doch der Ort, beim Vater im Himmel vorzutreten und zu sagen, ich habe gesündigt, doch der Ort, wo der Frieden endlich wiederherkäme. Es gibt keinen Ort, wo wir wahren Frieden bekommen können, als bei dem, der uns rechtfertigt. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Ist das etwas, was wir wollen? Frieden mit dem Schöpfer dieser Welt haben? dann müssen wir die Rechtfertigung suchen. Und die geschieht ausschließlich in Christus. Wenn wir aber wegrennen, haben wir auch keinen Frieden mit Gott. Der Kapitän schnauzt unseren Jona an, bete, bete, bete. Wenn man weiterliest, hat man nicht den Eindruck, dass Jona betet. Ihr könnt ja nochmal nachschauen, aber da fangen dann die Gespräche an, Deck an, was hast du getan? Aber Jona betet immer noch nicht. Jona kann nicht vor Gott fliehen, aber er distanziert sich innerlich. Er verschließt sein Ohr, sodass Gott nicht mehr früher mit ihm reden kann, mit seiner Stimme zu ihm reden kann, wie er es früher gemacht hat. Sondern er muss eine Naturkatastrophe immer mehr hochpeitschen, damit Jona hört. Bei Jona war Gott gnädig und hat ihn geweckt, hat ihn aufgeschüttelt. Er stellte ihm nach, und dieses alte deutsche Wort mag ich sehr, er züchtigte unseren Jona. Aber bis jetzt ist uns doch vermutlich immer noch unklar, warum Jona floh. Wir wissen, es war nicht klug von ihm, weil man kann vor Gott nicht fliehen. Und wir wissen, es war nicht die Furcht, die ihn getrieben hat. Warum bitte floh dieser Mann vor diesem Auftrag? Ich bin dankbar, dass wir noch Kapitel 4 haben. Das habe ich vorhin nicht gelesen. Aber in Kapitel 4 sagt, nachdem alles erstmal heile Welt ist, die Assyrer oder die Nineviten tun tatsächlich Buße, wie auch immer die genau ausgesehen hat, und Gott vergibt ihnen, er lässt die Stadt nicht in Schutt und Asche aufgehen. Und danach gibt es so einen kleinen Dialog, und da hat Jona eine ganz bestimmte innere Haltung, und die ist interessant für uns hier zu betrachten. Da heißt es in Kapitel 4, Jona betete voller Zorn zu Yahweh. Ach Yahweh, genau das. Genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Genau deshalb wollte ich nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Das ist das, was ich am Bibellesen so mag. Ich lese den Text und sage, stimmt. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, ist das nicht die wunderbarste Aussage, die ein Mensch über Gott treffen kann? Du bist ein Gott reich an Gnade, an Vergebung, Barmherzigkeit. Warum sagt er das denn voller Zorn? Denn das heißt eindeutig, Jona betete voller Zorn. Und er sagt, weil ich weiß, dass du so bist, genau deswegen bin ich nach Ninive gegangen. Ich hoffe, ihr versteht diesen Widerspruch. Gott hat so viele Eigenschaften. Darunter zum Beispiel Zorn und Eifersucht, was seinen Namen anbetrifft. Also furchterregende Eigenschaften hat unser Yahweh. Aber die herausragende Eigenschaft ist eine andere. Nämlich in Vers 2 stand, Kapitel 4, Vers 2, er ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Mit fast denselben Worten, die Jona hier verwendet, hat sich schon mal Gott vorgestellt. Ihr kennt Mose, diesen Mann, der im hohen Lebensalter, ab 81, diese Aufgabe bekam, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, herauszuretten. Und was haben sie da nicht alles an Wundern erlebt? Ich habe vorhin das eine mit dem Meer gebracht, wo die Seitenwände aus Wasser nicht eingestürzt sind. Bitteres Wasser, das lecker wurde. Die Versorgung in der Wüste. Immer wieder haben sie Wunder erlebt. Und Mose, der selbst auch noch ein paar persönliche Wunder hatte, das Ding mit dem brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch als Beispiel, dieser tritt vor Gott und sagt, die Wunder sind alles schön und gut. Können wir sie mal kurz beiseite packen? Ich möchte wissen, was ist deine Herrlichkeit? So geht Mose auf Gott zu. Und sagt, ich will deine Herrlichkeit erkennen. Wunder sind schön, aber was ist denn deine Herrlichkeit? Was ist das Herrlichste, was ich über dich wissen muss? Was ist das, was ich über Gott wissen muss, wenn ich Gott richtig verstehen will? Wunder sind nett. Und dann antwortet Gott selbst in 2. Mose 34, Vers 6. Da ruft Gott über sich selbst etwas aus, eine Selbstpräsentation. Und sagt, Yahweh, Yahweh, Gott. Barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über tausenden Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte Generation verfolgt. Barmherzig, gnädig, langmütig, reich an Güte und Treue, der gerne vergibt, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und nachdem Mose darüber nachgedacht hat, ein Vers weiter steht, was er daraufhin tut. Was die angemessene Konsequenz ist, wenn man das über Gott verstanden hat. Da heißt es in Vers 8, sofort warf sich Mose auf die Erde und betete an. wenn Sie heute vergessen, alles aus meiner Predigt, völlig okay. Aber diese eine Eigenschaft Gottes vergessen Sie bitte nicht. Gott ist gnädig und barmherzig und verdient deswegen unsere tiefste Anbetung. Und genau das macht mich so nervös bei Jona. Das ist eine perfekte theologische Aussage, die er trifft. Die höchste Erkenntnis über Gott, die er hat. Und warum ist er dann zornig? Und warum flieht er denn dann? Warum ist die Gnade Gottes ein Grund, vor diesem eigentlich wunderbaren Verkündigungsauftrag zu fliehen? Ausleger bieten uns zwei Möglichkeiten an. Die einen sagen, naja, die Prophezeiung, die Jona aussprechen sollte, hatte keine Bedingung. In Kapitel 3, Vers 4, da steht die Prophezeiung dann drin, noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Da steht nicht, es sei denn, ihr tut Buße. Es gibt bestimmte Prophezeiungen, die werden angekündigt und dann kommt eine Bedingung. Wenn die Bedingung erfüllt ist, tritt die Prophezeiung ein, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, tritt die Prophezeiung nicht ein. Hier gab es aber keine Bedingung. Gott hat nicht gesagt, wenn die Niniviten keine Buße tun, dann wird alles kaputt gemacht. Und deswegen denkt der eine oder andere Ausleger, dass Jona sagt, na wunderbar, wenn die jetzt Buße tun, dann hat sich ja meine Prophezeiung als falsch herausgestellt, da sie ja ohne Bedingungen formuliert war. Und was macht man mit Propheten, deren Prophezeiungen sich nicht erfüllen? Wenn man sich ans Gesetz Moses hält, man steinigt diesen Propheten. Tag 41 wäre eine Beerdigung gewesen. Niemand würde sagen, Gott hat seine Meinung geändert, sondern jeder würde denken, von vornherein hätte nie eine Gefahr bestanden. Und was wird es ein Gerichtsprophet wert, unter dessen Predigt sich alles im Wohlgefallen auflöst, statt sich in Staub aufzulösen? Das ist ein erwähnenswerter Vorschlag, der hat was, aber ich persönlich denke, dass es nicht den Punkt genau trifft. Denn Jona sagt überhaupt nichts in dieser Richtung. Und seine Berufung als Prophet, die hatte er an den Nagel gehangen. Er war Richtung Spanien unterwegs, wo ihn keiner kannte. Und seine Aufgabe, die er von Gott bekam, wollte er auch nicht ausführen. Also der Job war weg, die Berufung war weg. Dass er jetzt plötzlich sich so sehr um diesen Dienst kümmert und sorgt. Und er hätte ja auch am Tag 39 meinetwegen fliehen können. Schon mal Richtung, das ist eine ziemlich lange Strecke dann, zurück zur Küste, 1000 Kilometer gefühlt. Aber er hätte sich ja schon mal auf den Weg machen können und vielleicht, nachdem er den Job ausgeführt hat in Ninive, hätte er nach Tarsus fliehen können. Wir kommen jetzt auf den Hauptpunkt meiner Predigt. Und wenn Sie noch ein bisschen Kraft haben, bitte noch ein bisschen Traubenzucker hier oben irgendwie hin bewegen. Weil ich glaube, dass wir Jona, und verzeihen Sie dieses Wort, verdammt ähnlich sind. Keiner von uns hat den Auftrag, gehe nach Afghanistan oder Ninive. Aber wir haben schon einen Verkündigungsauftrag, dass Gott ein barmherziger und gnädiger Gott ist, oder? Ist es nicht das, weswegen wir als Apostel in diese Welt geschickt sind? Ist das nicht die wunderbarste Botschaft, die wir Menschen mitteilen können? Aber nun nehmen wir uns nicht den Reisebus, was wäre denn von hier nach Osten, nach Westen, nach Hannover oder Braunschweig oder in die Vereinigten Staaten von Amerika. Keiner von uns flieht, aber innerlich fliehen wir vielleicht noch. Ich will versuchen zu erläutern. Das Problem bei Jona dürfte ein ganzes Stück tiefer sitzen. Die Juden oder das Volk Israel hatten eine tiefe Überzeugung. Wir sind das Volk Gottes. Und da hatten sie die ganze Tora auf ihrer Seite, also dieses fünf Bücher Mose. Das hat das ja zum Ausdruck gebracht. Gott hat dieses unwichtige Volk erwählt. Und das haben sie so in ihr Blut, in ihren Gencode, in ihr ganzes Denken und Handeln übernommen, dass sie gesagt haben, solange wir die Bundeslade haben, solange wir den Tempel haben, solange wir hier unsere Rituale haben, wird Gott für uns sein müssen. Ob wir da innerlich immer hinterstehen, ist eine andere Geschichte. Aber auch äußerlich, Hauptsache wir sind fromm, dann muss Gott uns segnen. Mit uns hat Gott einen Bund geschlagen. Wir haben die Bundeslade und nicht die Philister, die sie ja nicht sehr lange hatten und als sie hatten, nur Schwierigkeiten hatten. Wir haben die Tafel mit dem Gesetz Gottes. Wir haben das Gesetz. Gott ist mit uns. Wer den Römerbrief liest, in Kapitel 2, ist das genau die Argumentation, die Paulus verwendet, um zu zeigen, wie der Jude tickt. Wir haben das Gesetz, also sind wir in Ordnung. Wir haben äußerlich das Gesetz, also sind wir gerettet. Dass Gott mit den Heiden auch das Heil sucht oder den Weg des Friedens, ihnen nachgeht und ihnen einen Propheten sendet und bereit ist, über ihre große Bosheit, Barmherzigkeit und Gnade auszuüben, das ist wirklich zu viel für unseren Propheten. Wir sind das Volk Gottes, nicht diese Bösewichte. Hast du gesehen, was die getan haben? Wie kannst du da gnädig sein? Jona wusste von diesem herausragenden Charakterzug Gottes, ehrlich und barmherzig zu sein. Aber er hat diesen Charakterzug sich selbst nicht zu eigen gemacht. Er hat den Charakter Gottes verkündet, aber er hat ihn nicht gelebt. Das war nicht sein Gencode. Das war nur etwas, was sich auf Gott bezog. Anderen predigen? Ja, gerne. Womöglich den Kollegen Amos und Hosea bei ihren Predigten zuhören und Beifall klatschen. Kein Problem, geht auch in Ordnung. Sich selbst aber in dieses Ebenbild Jahwes verwandeln zu lassen, also bitte, das geht zu weit, oder? So zu werden, wie Gott ist, so zu empfinden, wie Gott empfindet, ein echtes Kind Gottes zu sein. Manchmal benehmen wir uns wie Adoptivlinge. Ja, wir gehören rechtlich irgendwo hin, aber wir haben keine Wesensgemeinschaft mit unserem Vater oder unserer Mutter. Kinder haben Eigenschaften ihrer Eltern, die guten wie die schlechten, muss ich als Papa sagen. Ja? Und Gott möchte, dass wir seine Kinder sind, sein Wesen auch verkörpern. Jona hat nicht das Verlorene gesucht. Jona war nicht barmherzig. Jona war nicht gnädig. Er hat sich Ninive nur eins gewünscht, nämlich eine gerechte Strafe. Und er hatte wegen ihrer boshaften Taten, ich hatte vorhin diese Tafel gezeigt, genug Argumente auf seiner Seite. Aber er hatte Gott nicht verstanden. Aus Zeitgründen streiche ich eine kleine Passage. Für die, die das Neue Testament kennen, die Apostelgeschichte, Petrus muss das Gleiche durchmachen. Petrus will den Heiden das Evangelium nicht bringen und dann kommt diese Geschichte auf dem Dach mit unreinen Tieren und isst und so weiter. Und Gott, der Heilige Geist, muss ihn an der Stelle auch überführen und sagen, du, das, was ich reinmache, das machst du nicht unrein. Und das trägt er dann an die Brüder. Die Brüder sind auch erstmal alle völlig dagegen. Apostelgeschichte 10 und 11 könnte man das nachlesen. Ich bin 84 zum Glauben gekommen durch die Gnade des Herrn. Bin also schon ziemlich lange im Boot der Christenheit dabei. Und im Umfang gewöhnt man sich daran, dass Gott die Gemeinde gerettet hat. Die Gemeinde ist die Gruppe der Erretteten. Und manchmal machen wir dann einen Stopp. So wie der Jude gesagt hat, Gott hat uns als Volk Israel erwählt. Aber Christi Blut ist für Sünder gestorben, nicht für Heilige. Geflossen ist. Ja? Und dass wir jetzt in diesem Sinne keine Sünder mehr sind, auch wenn wir dummerweise immer noch sündigen täglich, aber dass wir in dem Status des Sünders nicht mehr sind, das ist eine Geschichte. Aber Christi Blut floss für die da draußen, die Sünder sind. Und die Bosheit, die sie tun, sollte uns nicht abschrecken, ihnen das Evangelium zu verkünden, sollte uns motivieren, ihnen das Evangelium zu verkünden. Heute schneidet hier in unserem Land keiner mehr irgendwelche Ohren oder Nasen oder Zungen ab. Und das mit dem Häuten ist auch aus der Mode gekommen. Aber wir kennen die Sünde unserer Landsleute. Wir sind entsetzt darüber. Wir können ja mal an den regierenden Bürgermeister meiner Stadt denken, über den man weiß, wie er sexuell ausgerichtet ist. Und da kann man ein Gefühl entwickeln, wie man dazu steht. Man kann auch eine biblische Position dazu einnehmen, die ich durchaus habe. Aber der Mann ist genau das Ziel des Evangeliums. Für ihn ist der Herr Jesus Christus gestorben. Für den Ehebrecher längst in der Nachbarwohnung genauso, wie den, der schon dreimal im Knast gesessen hat, weil er geklaut hat. Oder. Gott erbarmt sich der Menschen, die es nicht verdienen. Lasst uns darum ringen, im Gebet, aber auch im gegenseitigen Ermutigen und Ermuntern, vielleicht auch ermahnen, dass wir diesem Charakter Gottes ähnlich werden. Dass wir einen inneren Antrieb haben, Gnade und Barmherzigkeit an denen zu üben, die es nicht verdienen. Kennt ihr dieses Wort von dem Herrn Jesus, Matthäus 5, 46? Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Das machen auch die Zöllner. Unsere Mission ist, die zu lieben, die es nicht verdienen. Und dann merkt ihr wieder, ach, das ist so, wie mein Vater im Himmel ist. Ich fasse zusammen. Unser Gott ist ein gnädiger Gott, reich an Vergebungsbereitschaft und herzlichem Erbarmen. Komm im Vertrauen auf diese Eigenschaften zu ihm. Vertraue darauf, dass er ist, wie er ist. Unveränderlich seit Anbeginn bis in alle Ewigkeit. Liefere du dich persönlich dieser Gnade aus und bitte ihn um Vergebung. Und er wird dir vergeben und dir Gnade und Frieden mit sich gewähren. Diese Gnade dir gegenüber steht mit der gleichen Begründung, aber auch jedem anderen auf der Welt zur Verfügung. Gönne deinem Nächsten doch diese Gnade. Verwehre sie ihm nicht und verwehre ihm nicht die Predigt von Jesus Christus. Lass dich weder von möglichen Gefahren noch von einer gewissen, geistlichen Arroganz davon abhalten. Lass dich auch nicht von dem Übelgeruch der Sünde deines Nachbarn davon abhalten. Gerade ihretwegen sendet Gott dich ja. Und achte streng darauf, dass du Gott und seinen Charakter nicht nur anderen predigst. Andere streng darauf, dass du nicht nur zustimmend nickst, wenn andere Christus predigen, sondern strebe danach, die vererbbaren Eigenschaften Gottes in deinen Beurteilen zu übernehmen. Großer Jahwe, wir verstehen dich nicht, wie du bist. Dass du ob der großen Sünde in dieser Welt, die du viel klarer und deutlicher und schmerzhafter empfindest als wir, dass du ob dieser Sünde Vergebung und Gnade gewähren möchtest. Du bist wirklich die verkörperte Liebe. Da macht dir keiner was vor. Du bist einfach so wunderbar. Wir wollen dich anbeten über dieser großen Liebe zu uns misslungenen Kreaturen. Ich danke dir für jede Gnade, die du jedem Einzelnen von uns schon geschenkt hast, dass er seine Sünde loswerden durfte, weil er weiß, die Strafe, die einfach nötig ist für diese Sünde, die hat ein anderer getragen, nämlich deinen Sohn. Ich danke dir dafür, dass wir diese Verschiebungsmöglichkeit haben, dass wir das abladen dürfen auf sein Kreuz, dadurch gerechtfertigt werden, gerecht gesprochen werden, diesen wunderbaren Frieden haben mit dir. Da, wo um uns herum alles tobt, haben wir inneren Frieden mit dir. Danke für diese Gnade, Herr. Halte die Erinnerung, das Wissen darum in unserem Herzen wach und schenk das nichts, das erschüttert oder zuschüttet. Und wir möchten gerne anderen davon weitersagen. Wir sind manchmal ängstlich, haben manchmal andere Sachen zu tun. Manchmal ist uns, zumindest mir, der andere einfach gar nicht wichtig. Soll Gott sich um den Sünder kümmern, ich habe was anderes zu tun. Und Herr, das will ich dir bekennen, dass das die falsche Haltung ist. Und ich bitte dich für meine Geschwister hier im Raum, dass wir alle zu lebendigen Verkündern deiner Gnade werden. Hol uns von Tarsus zurück und schick uns dorthin oder lass uns da den Mund aufmachen, wo wir sind, zu deiner Ehre. Weil der Tag wirklich kommt, wo alle niederfallen werden vor dir und deine Herrlichkeit anbeten werden. Die einen freiwillig, weil sie das schon vorher getan haben, und die anderen unfreiwillig und auf sie wartet die Hölle. Vater, vielleicht möchtest du pro Christi dieser Gemeinde dazu nutzen. Vielleicht möchtest du die persönlichen Kontakte nutzen, die der eine oder andere hat im persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld. Herr, lass uns Boten deiner wunderbaren Liebe sein. Amen.
Amen.